Ja, liebe Genossen, Freunde, schönen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, zu dem Thema zu sprechen, das mir, muss ich sagen, sehr am Herzen liegt, schon aus längerer Beschäftigung mit diesen Gesichtspunkten, aber auch im Hinblick auf die Gesamtprozesse in der Geschichtsideologie und Politik in diesem Land und der frühen Fragestellung, welchen Rang wird denn nun das bevorstehende Jubiläum am 8. Mai 2015 einnehmen. Ich halte mich relativ stark an meine Ausarbeitung, um mich zu disziplinieren. Es ist befristet, es ist knapp für ein Riesenthema und da ist die Gefahr zu groß, dass man frei ist, vielen Abschweifungen und Exkursen hängen bleibt. Also ich bitte darum um Verständnis. 8. Mai, wenn man es hier nennt, steht stellvertretend für den globalen Sieg über Faschismus und Ende des Zweiten Weltkrieges, also in dem Sinn auch bis zur Kapitulation Japans am 2. September 1945. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam alle mit vielen anderen die intensiven Debatten, neue Veröffentlichungen, alte Streitfragen zum Ersten Weltkrieg, zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges miterlebt, teilweise daran teilgenommen und wir haben erlebt, geschichtsideologisch keineswegs überraschend, dass in diesem Land auch höchst aufwendig, unablässig und vieles ständig wiederholend, vieles überhöhend, vieles Wichtige auslassend an den 25. Jahrestag des Falls der Mauer und der Ereignisse in seinem Umfeld erinnert wurde. Das Thema enthält mit der Aussage über den 8. Mai als Bedeutungszäsur schon eine Wertung und Gewichtung. Und du hast schon angedeutet, dass wir damit durchaus auch einen Diskussionsbedarf haben werden. Es ist naheliegend, diese Position, das soll mein Hauptanliegen sein, mit einigen hauptsächlichen Fakten und Argumenten zu begründen. Und ich räume sofort ein beim Formulieren der Position im Vortrag jetzt bei euch, ist mir klar, dass es von sehr verschiedenen Seiten begründete Einwände geben kann. Und das sollte aber dann noch anregend sein für unsere weiterführende Verständigung über das vergangene Jahrhundert und Position, die wir in geschichtsideologischen Prozessen in diesem Lande vertreten wollen. Also es geht um die Gewichtung natürlich innerhalb der drei großen Zäsuren, das ist wohl am wenigsten umstritten, 1917 bis 19, 1945 und 1989-90. Die Ausgangspunkte liegen jeweils in Europa, aber zugleich eignet dem Geschichtsprozess über das gesamte Jahrhundert eine nicht geradlinige, aber von Anfang an gegebene fortschreitende weltweite Tendenz und Dimension. Aber unbestreitbar ist, dass alle drei Zäsuren weltgeschichtliche Markierungen und diesen Rang haben. Der Staatshistoriker Heinrich August Winkler schrieb in seiner umfänglichen deutschen Geschichte, 1945 war eine noch tiefere weltgeschichtliche Zäsur als 1918. Dieser Feststellung wird mit meiner Position zugestimmt und ich ergänze sie dahingehend, diese Zäsur von 45 ist auch tiefer und hat sich bereits bisher für den Verlauf der Menschheitsgeschichte als bedeutender erwiesen, als die Umbrüche von 89-90. Das ist eine Antithese zur herrschenden Geschichtsschreibung, vor allem zu den Tendenzen in der Massenbeeinflussung in Medien und Politik. Aber es steht zur Debatte und solche Einwände können sehr wohl fundiert kommen, ob damit der Rang der Oktoberrevolution und ihrer damaligen weltgeschichtlichen Wirkung oder auch die Auflösung des sozialistischen Weltsystems ab 89-90 möglicherweise unterschätzt oder unzulässig relativiert wird. Das steht so, das wie gesagt ist zu diskutieren. Die spezifische Bedeutung des 8. Mai 45 der Menschheitsgeschichte und auch im Verhältnis zu diesen beiden anderen großen Zäsuren umfasst quantitative und qualitative Momente, die ihrerseits zusammenhängen und sich in einer intensiven Wechselwirkung befinden. Es geht um Kriterien von globaler Bedeutung und Gültigkeit über Epochen und Strömungen, über Einzelstaaten und einzelne Parteirichtungen hinweg. Zugleich geht es damit auch um die Singularitäten und im negativen Sinn um die Superioritäten der Ereignisse von 39 bis 45. So, in den Mittelpunkt der Ausführung, was ich jetzt einsteige, möchte ich diesen Begründungsversuch darstellen und ich hebe dazu fünf Punkte hervor, die nur relativ abgegrenzt werden können. Eigentlich sind es Aspekte des großen, komplexen Themas und sollen aber doch ermöglichen, dann verschiedene Seiten und Gesichtspunkte zu erschließen. Also diese sechs Punkte für die Argumentation. Zur Begründung, dass wir es hier mit dem bedeutendsten Ereignis des vergangenen Jahrhunderts zu tun haben. Als erstes nenne ich das damalige Gefährdungspotenzial, das weltweit entstanden war, und die zeitweise Möglichkeit eines weltweiten Übergangs in die Barbarei. Einige Staaten des Weltkapitalismus, voran Japan und Deutschland, hatten seit 1900 in mehreren Phasen und gestützt auf ihr dynamisches Wirtschaftswachstum mittels rigoroser Machtkonzentration und Hochrüstung, rücksichtsloser Gewaltanwendung und Annexionen kontinentale oder gar globale Macht- und Führungspositionen zu erlangen versucht. Sozialdarwinistisch und rassistisch fundierte Leitideen einer ethischen Auserwähltheit sollten den kulturellen und zivilisatorischen Fortschrittsprozess der Menschheit aufhalten und ihn mittels eines Kultur- und Zivilisationsbruchs in seinen langfristigen humanistischen, aufklärerischen und egalitären Grundtendenzen umkehren. Demokratieabbau und Rechtsradikalisierung, Hochrüstung und aggressive Ambitionen nahmen in den meisten Staaten Europas in der Zwischenkriegszeit bedrohlich Gestalt an. Das Verhängnis führte mit der zwischenzeitlichen Vormachtstellung Nazi-Deutschlands in Europa vom Frühsommer 1940 bis zum Herbst 1942 an die Schwelle eines möglichen Erfolgs. Ähnlich gelang Japan vorübergehend kontinental alarmierende Eroberungen und Okkupationen, unter anderem mit dem Vasallenstaat Manchukuo, mit der Besetzung weiterer Gebiete Chinas, Koreas, Französisch-Indochina, Niederländisch-Indien, Burma, Thailand und so weiter. Es kam zu einer Grenzerfahrung der Weltgeschichte, auch wenn diese nur von einem Teil wahrgenommen oder gar in dieser Tragweite bewusst angesehen wurde. David Lloyd George, britischer Premier von 16 bis 22, bekannt, glaube ich, vor allem als einer der großen vier der Versailler Konferenz von 1919, äußerte sich Ende September 1932 gegenüber Ivan Maisky, dem langjährigen sowjetischen Botschafter in London. Langjährig, das waren die Jahre 32 bis 43. Und ich gebe das wieder nach den Erinnerungen von Maisky, die ich für sehr solide, sehr fundiert halte. Lloyd George sagte, das, was bei Ihnen an den Ufern der Wolga jetzt geschieht, diese Schlacht hat wahrhaft weltweite Bedeutung. Gewinnen Sie, so gehen Hitler und all seine Nachbeter zugrunde. Wenn Sie aber diese Schlacht verlieren, Lloyd George hielt für einen Augenblick inne, ich möchte gar nicht daran denken, was dann mit der Menschheit geschehe. Vom Ausgang der Schlacht, die jetzt an den Ufern der Wolga tobt, hängen im wahrsten Sinne dieses Wortes die Geschicke der Welt ab. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen den vollen Sieg. Zweiter Gesichtspunkt. Die gegenüber dem ersten erneut gesteigerten und zuvor unvorstellbaren Dimension des Zweiten Weltkrieges. Doppelpunkt. Die effektive globale Ausweitung der Kampfhandlungen und ihre Auswirkungen in Europa, Asien, Nahen Osten und Afrika. Die noch darüber hinausreichende Zahl von Teilnehmerstaaten, auch innerhalb und gerade in der Anti-Hitler-Koalition. Die Größenordnung von hunderten Millionen Opfern, wenn wir darunter verstehen, Tote, Invaliden, Beschädigte, Waisen, Witwen, Flüchtlinge, Heimatlose, Verarmte, sozial Deklassierte und weitere Gruppen. Demografische und ökologische Nachwirkungen, die Ausmaße der materiellen Zerstörung und Verwüstung, die Kosten und Verschuldungen zulasten nachfolgender Generationen sowie unermessliche geistig-kulturelle Verluste. Das alles für die Rangliste bis heute einschlägiger Menschheitskatastrophen, Leiden und unwiederbringlicher Verluste an. Drittens, die Synthese von Staatsverbrechen, Ausrottungsideologien und systematischer Vernichtung großer Menschengruppen mittels industrieller Tötungsmethoden war neben der gewachsenen Zerstörungskraft von Waffen ein in jeder Hinsicht alarmierend neuartiges, den Weg und die Zukunft der Menschheit bedrohendes Phänomen. Ab 1942, jenem Jahr der größten Machtausdehnung der Nazi-Diktatur und ihrer Verbündeten, wurde seit der Wannsee-Konferenz im Januar die systematische Auslöschung des europäischen Judentums vollzogen. Charakter, Zahl und Spektrum der Täter, einschließlich der Schreibtischtäter, der Schuldigen und Mitschuldigen, der Gehilfen und Mitläufer, der Interessenten und Nutznießer, schufen neuartige Sachverhalte im Befund von Staaten und Gesellschaften. der von der Naziführung konzipierte und veranlasste, industriell vollzogene millionenfache Mord an Juden, Sinti und Roma, Slawen, weiteren ethnischen Gruppen, an Behinderten, Kriegsgefangenen und anderen, wurde neben Krieg und Exekution fortgesetzt im KZ-System, in Zwangsarbeit und Sklaverei bis zu den Endphasenverbrechen der letzten Monate. Vergleichbare Untaten Japans fanden sich in China, Korea, Indochina und weiteren von Japan unterworfenen asiatischen Ländern. Das alles forderte international neuartige und entschiedene Erwiderungen und Entscheidungen heraus. Viertens, die politische Breite und die weltweite Ausdehnung von Anti-Hitler-Koalition und Widerstand, einschließlich der damit gegebenen politischen, geistig-kulturellen und geografisch-ethnischen Differenziertheit der Verbündeten, schloss unvermeidlich wesentliche innere Widersprüche der antifaschistischen Front ein. Diese vermochten jedoch nicht, dem auch menschenrechtlich und emanzipatorisch inspirierten Zusammenhalt entscheidend zu beeinträchtigen oder gar den schließlichen weltgeschichtlichen Triumph der Anti-Hitler-Koalition zu verhindern. Es handelt sich, meine ich, um einen bedeutenden politisch-moralischen Erfahrungswert bis in die Gegenwart, beispielsweise auch gegenüber dem heutigen islamistisch gefärbten internationalen Terrorismus und seinen aktuellen alarmierenden Positionsgewinnen. In der ersten Zusammenkunft der großen drei in Teheran am 8. November 1943 waren die ersten Worte von Churchill, zitiere ihn: Es ist die größte Konstellation der internationalen Kräfte, die es in der Geschichte der Menschheit je gegeben hat. In unseren Händen liegt die Entscheidung über die Verkürzung des Krieges, über die Erringung des Sieges und über das künftige Schicksal der Menschheit. Eine Episode der Krim-Konferenz mit Churchill verriet allerdings zugleich auch etwas über die klassenmäßige und strategische österreichische Interessengegensätze in diesem breiten Bündnis. Der kurzzeitige US-Außenminister Stettinius informierte in Jalta auf der Sitzung am 9. Februar 1945 aus der Beratung der Außenminister über einen Vorschlag der amerikanischen Delegation, die künftigen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates sollten auf diplomatischer Ebene Konsultationen betreffend die Treuhandschaft über die kolonialen und abhängigen Völker durchführen. Das Protokoll vermerkt, ich zitiere die Passage: Churchill sehr erregt, legt gegen die Erörterung dieser Frage kategorisch Einspruch ein. Seit vielen Jahren führe Großbritannien einen schweren Kampf um die Erhaltung des britischen Commonwealths und des britischen Empire. Er sei überzeugt, dass dieser Kampf mit einem vollen Erfolg enden wird. Und solange die britische Flagge über den Territorien der britischen Krone wehe, werde er es nicht zulassen, dass auch nur ein Handbreit britischen Bodens zur Versteigerung unter Beteiligung von 40 Staaten käme. Das britische Empire werde niemals wegen der Treuhandschaft über minderjährige Nationen auf der Anklagebank eines internationalen Gerichtshofes sitzen. Eine klare Gegenposition hatte ja Jawaharlal Nehru in einem Beitrag in den New York Times Magazine vom 19. Juli 1942 formuliert. Nehru schrieb darin, wie immer der Krieg ausgehe und der Frieden sein möge, wörtlich: Eines ist sicher, die westliche Welt kann Asien nicht länger beherrschen. Wenn das nicht erkannt wird und wenn der Versuch unternommen wird, die alte Beziehung in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, so bedeutet dies das Ende des Friedens und einen weiteren katastrophalen Konflikt. Und Ho Chi Minh hatte ein Jahr zuvor, am 6. Juni 1941, einen Brief an die Heimat an seine Landsleute geschrieben. Seit der Zeit, da Frankreich, als es sich gegen Deutschland nicht behaupten konnte, kapitulierte, haben sich seine Kräfte erschöpft. Doch die französischen Kolonialherren rauben nach wie vor erbarmungslos die Reichtümer unseres Landes, saugen unser Blut und befolgen in unserem Lande die alte Politik. Sie unterdrücken, terrorisieren und morden. Sie haben uns an Japan ausgeliefert. Folglich macht unser Volk unter doppelter Ausbeutung. Es ist jetzt Arbeitsvieh für die französischen Kolonialherren und Sklave für die japanischen Eroberer. So einige Worte aus Kriegszeiten von den baldigen Staatsführern der national befreiten Staaten, verbunden allerdings der Ausblick darauf, dass viele der kritischen, skeptischen Prognosen sich auch in tragischer Weise dann noch nach 1945 bestätigten. Fünftens, Der Sieg von 1945 zerschlug oder erledigte auch Hinterlassenschaften und Unbewältigtes aus dem Ersten Weltkrieg und einigen seiner zwischenzeitlichen Folgen oder öffnete dazu neue Wege und Lösungen. Zugleichzeitig der Wirkung und Einsichten für die internationalen Beziehungen, die die weltweiten gesellschaftspolitischen Kräfte, Gruppierungen, Strömungen, Bewegungen sowie Grundtendenz des geistig-kulturellen Lebens ungeachtet zahlreicher Widersprüche und Rückschläge seither prägten und wesentlich beeinflussen. Die Anti-Hitler-Koalition wurde zum Ausgangspunkt der UNO. Ihr keimhafter Ursprung und ursprünglicher Kern, wenn man sie dabei zurückgeht, kann in der ersten persönlichen Botschaft Churchills an Stalin vom 8. Juli 1941 gesehen werden. Darin würdigte er den Widerstand der sowjetischen Soldaten und des Sowjetvolkes, kündigte weitere massive Luftangriffe gegen Deutschland und sonstige Hilfe an. Er begrüßte das Eintreffen der russischen Militärmission. Nach einem weiteren Schreiben des britischen Premiers, die erste Antwort von Stalin vom 10. Juli 41, vom 18. Juli, vom 10. war die zweite von britischen Premier. Und da lesen wir bei Stalin wörtlich, jetzt sind die Sowjetunion und Großbritannien, wie sie mit vollem Recht sagten, Bundesgenossen im Kampf gegen Hitler-Deutschland geworden. Er zweifle nicht daran, dass beide stark genug sein werden, unseren gemeinsamen Feind zu besiegen. Die militärische Lage beider Länder könne wesentlich verbessert werden, wenn im Westen und Norden eine Front gegen Hitler geschaffen würde. Ein Dauerthema von der ersten Botschaft, wenige Tage nach dem faschistischen Überfall, ein Dauerthema, auch 42, 43, ein relativ neben Polen, solchen Themen einer der schärfsten Streitpunkte, die wiederholte Verzögerung, Verschleppung der zweiten Front mit ihren Auswirkungen und wiederholt hatte Stalin deutliche Worte gefunden. Hier war es im Zusammenhang mit dem Auftakt der effektiven Herausbildung dieser Antikoalition bis zu den fortschreitenden militärischen Abstimmungen, der Materiallieferung für die Sowjetunion und dann auch die zunehmende Abstimmung von Aktionen. Mein sechster und letzter Punkt bei dieser relativen und mit Sicherheit naturgemäß unvollständigen Auflistung, was die Würdigung angeht als herausragendes Ereignis, als überragendes im letzten Jahrhundert. Der Zeitgeist im Frühling 1945 widerspiegelte international den objektiv antiimperialistischen, gegen Faschismus, Militarismus, Kolonialismus gerichteten Hauptinhalt des Befreiungskampfes. Das erwuchs aus dem wesentlichen Anteil, den daran die Sowjetunion und bürgerlich-parlamentarische sowie Kräfte der Arbeiter, der nationalen Befreiungs- und der Friedensbewegung, Demokraten und Humanisten hatten. Er schwächte fortschrittsfeindliche und gegenrevolutionäre Strömungen und Regimes in den kapitalistischen Metropolen ebenso wie in den Kolonien und abhängigen Ländern. Die Leistung des antifaschistischen Untergrunds sowie der Partisanenbewegung in einer Reihe von Ländern, voran der Sowjetunion, Jugoslawien, Polen, Frankreich, Griechenland, Italien, hatten revolutionär-demokratische Impulse und Erwartungen eingebracht. Es herrschte weltweit die Atmosphäre eines überfälligen und entschiedenen gesellschaftlichen, politischen und geistig-kulturellen Neubeginns vor. Die Wahlniederlage von Churchill und seiner Konservativpartei in den Unterhauswahlen Ende Juli 1945 sehe ich als ein besonders spektakuläres Zeichen dieser Atmosphäre und dieser Tendenzen an, denn es bedeutete ja auf dem Höhepunkt seiner wechselvollen Karriere, Churchill nunmehr eine Gestalt der Weltgeschichte, scheitert er im Wahlkampf in Großbritannien nach 2-3 Monaten und dann erreichten Höhepunkt des Sieges an seiner Zugehörigkeit zum konservativen, großbürgerlich-aristokratischen Milieu. Und natürlich hatten viele zu dem Zeitpunkt nicht vergessen, dass ein Chamberlain und sein Umkreis und andere eben auch aus diesem Milieu und aus dieser Partei gekommen waren. Und dass die Leistung von Churchill andererseits aber auch durch eine große nationale Koalition in Großbritannien getragen war und ganz und gar von den Schritten, zu denen er sich international vor allem im Verhältnis zur Sowjetunion und überhaupt in der Koalition der an jeder Koalition bereitgefunden und darauf mit Einfluss genommen hat. Die gewachsene Autorität und der internationale Einfluss der UdSSR, die Herausbildung einer sozialistischen Staatengruppe und ihrer Bündnisse mit nationalen Befreiungsbewegungen und unabhängig gewordenen Staaten erwuchsen aus diesem Zeitklima, aus der Rolle in der Anti-Hitler-Koalition und den nach 1945 gegebenen Chancen und Kräfteverhältnissen sowie aus den Wechselwirkungen der globalen Hauptströme. Sie trugen in Europa und weiteren Regionen zu langjährigen Aufbau- und Friedensperioden bei. Es kam zu einer neuartigen internationalen Anerkennung und erhöhtem Einfluss kommunistischen Weltbewegungen, einzelner kommunistischer Parteien, darunter anfänglich auch in den vier Zonen in Deutschland erkennbar. De Gaulle begriff ab Sommer 1944 diesen Zeitgeist, die Autorität der Resistance und die gesellschaftspolitischen Erwartungen der arbeitenden Bevölkerung. Zwei Kommunisten gehörten der provisorischen Regierung vom September 1944 an. Am 21. Oktober 1945 wurde die französische Kommunistische Partei mit 160 Mandaten stärkste Partei in der verfassungsgebenden Nationalversammlung. In der Regierung war sie mit einem stellvertretenden Ministerpräsidenten und vier weiteren Ministern vertreten. Die italienische Kommunistische Partei wuchs zu etwa 400.000 Mitgliedern Ende 1944 auf rund 1.770.000 im Verlauf des folgenden Jahres. Ich sage vielen in unserer Runde damit nicht so sehr viel Neues. Man frischt etwas auf, man ruft etwas Erinnerungen, was sonst vernachlässigt wird. Aber ich schließe es an. Und die Anregung, wir sollten mal in die Schulbücher gucken, was unsere Schüler von dieser Zäsur 1945 und der Veränderung finden. Es ist ja immerhin, wenn sich daran nichts geändert hat, auch eine Erinnerung daran, dass Geschichte offen ist. Dass Geschichte offen ist und dass sie, wenn es dazwischen dann restaurative Perioden und Rückschläge gibt, andererseits wieder mit Einschnitten und Umwälzungen und einem veränderten Zeitgeist in ähnlicher Weise Verschiebungen und manchmal auch sehr rasante Verschiebungen kommen. Dazu gehört schließlich natürlich, das kann nur kurz angedeutet werden, die Dekolonialisierung, die mit den Impulsen im Rückhalt für die Befreiungsbewegung gegen Imperialismus, Kolonialismus, Rassismus in die Phase des unwiderruflichen Zerfalls des jahrhundertealten Kolonialsystems überging. Schmerzhaft, konfliktreich, opferreich noch, wie wir wissen, über Jahre und Jahrzehnte und in den Auswirkungen bis in unsere Zeit und absehbare Zukunft noch nachwirken. Ihre Unabhängigkeit erlangte Vietnam und Indonesien 1945, die Philippinen 46, Indien und Pakistan 47, Burma 48, China 49, schließlich ab 50 zahlreiche weitere Länder, darunter allein in dem berühmten afrikanischen Jahr 1960, 16 afrikanische Länder. Die vielgestaltigen und dauerhaften Nachwirkungen des globalen Sieges der Anti-Hitler-Koalition und der internationalen antifaschistischen Widerstandes- und Befreiungsbewegung veränderten das politische Weltbild über Jahrzehnte bis in die Gegenwart und in die Zukunft hinein. Die Leistung, Resultate und der Erfahrungsschatz der Jahrzehnte nach 1945 gehören über die Umbrüche und Wandlungen von 89, 90 hinaus zum historisch-politischen Erbe und zum theoretischen Fundus künftiger Alternativen. Ich möchte als Kernsubstanz dieses Versuchs mit einigen Aspekten, einigen Stichworten meine Position zur Würdigung des 8x45 so zusammenfassen, dass ich sage, ich sehe als Kernsubstanz die These an, dieser These vom Befreiungstag 45 als bedeutendem Ereignis. Weder 1918, 19 noch 89, 90 ging es ungeachtet ihrer historischen Bedeutung und Größe der jeweiligen Erschütterung, Opfer und Umbrüche um die reale Gefahr eines Abschlusses der Menschheit in die Barbarei. Es bedurfte keiner vergleichbaren weltweiten Bündnisse und Leistungen, um eine fundamentale Bedrohung solchen Typs abzuwenden. Es waren keine Situationen und unmittelbare Gefährdung für die Völkergemeinschaft entstanden, in der die in der Menschheit, Geschichte der Menschheit gewonnenen Grundnormen der Humanität, der Moral und der Vernunft als einflussreiche Orientierung global umfassend widerrufen und an ihren Wurzeln aufgehoben oder zumindest für Generationen vernichtet werden könnten. Niemals zuvor oder danach war ein so unermesslich hoher Preis zu zahlen, um die elementaren Voraussetzungen und Chancen der menschlichen Kultur und Zivilisation zu verteidigen und für das Ringen um künftigen Frieden und Fortschritt zu sichern. Ein kurzer abschließender Blick noch auf das, was uns bevorsteht. Zudem jetzt offenbar in den Vordergrund treten Argument, dass die eigentliche Befreiung ab 1945 nur für die Westzonen und die BRD, aber keineswegs für die SPZ-DDR, für baltische Länder Osteuropa, damals eingetreten war und sondern erst dort in den Regionen erst 89, 90 erfolgte, sei bemerkt, eine restaurative Politik und Geisteshaltung, die sich ab 1948, 49 offen gegen Schlüsselpositionen der Alliierten von Jalta und Potsdam sowie der Nürnberger Prozesse richtete, kann ich nachträglich zur historischen, international gültigen und beispielhaften Beurteilung des Sieges von 45 und der daraus ergebenden Chancen, Entscheidungen, Entwicklung Europa genommen werden. Keinesfalls kann die Bundesrepublik Deutschland, die als Glücksfall für die Mehrzahl der Täter der faschistischen Diktatur, darunter zahlreiche schwerbelastete Verbrecher, zur Welt kamen, zum Leitbild war zur Erfüllung der Bestrebung der Anti-Hitler-Koalition des antifaschistischen Widerstands umgedeutet oder gefeiert werden. Die Weltgemeinschaft wird sich in dem historisch-politischen Gesamturteil nicht bereit finden, das Wirtschaftswunder, die D-Mark und einen Fußball-Weltmeistertitel als hinreichende Rehabilitierung und damit Kompensation für das zuvor in zahllosen Ländern Geschehene, für jahrzehntelang Verdrängtes und massenhaft ausgebliebene Sühne anzunehmen oder gar zu würdigen. Übrigens, wir erinnern daran, jahrzehntelang wurde der 8. Mai ja nicht mal als Tag der eigenen Befreiung anerkannt. Damals waren noch vorherrschend die gesellschaftliche politische Strömung der Kontinuität, über die wir heute auch sprechen und hören werden. Und es dominierten die Begriffe von Zusammenbruch, Katastrophe, Tiefpunkt deutscher Geschichte, wo eindeutig ist, aus welcher Perspektive diese Bewertungen entstanden und welche Perspektive sie wiedergespiegelt haben. Verspätet und gegen weitere starke Vorbehalte, Widerstände, trat etwa ab 85 eine Veränderung ein. Und jetzt geht es darum, nun diese flexiblere, auch den internationalen Sichtweisen und dem historischen Tatsachen kompatiblere Position mit der Fortführung, Anpassung des Totalitarismuskonzepts in Einklang zu bringen. Und darum geht es in diesen neuen Kontroversen um die Besetzung und die Interpretation der damaligen Zäsur. Wieder die erste, kommen damit zum Ende, noch die zweite deutsche Demokratie, um mal diese Begriffe hier ohne weiteren Kommentar zu benutzen, es standen im Ergebnis der politischen Bestrebung der großkapitalistischen, besitzbürgerlichen und aristokratisch-militaristischen Kräfte der deutschen Gesellschaft, wie bereits ein oberflächlicher Blick auf die deutsche Geschichte vor 1917-18 bzw. 1944-45 beweist. Diese Schichten vermochten allerdings wiederholt Ergebnisse der inneren revolutionären Bewegung wie 1918-19 sowie der äußeren militärischen Anstrengungen und Opfer 1914-18 und nochmal 1939-45 für ihren Machterhalt und die Restauration zu usurpieren. Eine politische bis moralische Legitimation zur gesellschaftspolitischen Führung nach 1945 musste sich zu diesem Zeitpunkt und danach auf die historisch-politische Rolle der jeweiligen Kräfte spätestens seit 1914 und 1933 gründen. Das waren die Kräfte des Antimilitarismus, Antifaschismus, eines echten Republikanismus und des Pazifismus, des Kampfes um Frieden und soziale Gerechtigkeit. Den Führungsanspruch nachträglich aus der Effektivität bei der Kapitalverwertung seit den 50er Jahren und dem Funktionieren eines modernisierten, von den Machtpositionen der Oberschichten getragenen und ihren Bedürfnis angepassten bürgerlich-bauernden Sachensystems abzuleiten, wird geschichtlichen Fortschrittskriterien nicht gerecht. Und schließlich erinnern wir auch daran bei dieser Gelegenheit, Blick auf 45, dass die Siegermächte von 1945 die Vormundschaft bezüglich Deutschland als Ganzes bis 1990 gewahrt haben. Dass sie unter anderem auffällig beim vierseitigen Abkommen zu West-Berlin und dessen Sonderstatus bei der Aufnahme beider deutscher Staaten der UNO und bei der Staatlichen Vereinigung 90 zur Wahl zu kommen. Auch das gehört zu den Daten, um die damalige Tragweite darzustellen, das alles in Erinnerung zu bringen und es einzuordnen bei den weiteren Diskussionen um das vergangene Jahrhundert und die Schlussfolgerungen, die heute und künftig daraus zu ziehen. Wir haben schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.